Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hartz und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir. Zum zweiten Mal den wunderbaren Professor Dr. Elmar Wienicke. Ich rede mit Professor Wienicke über das Thema Schilddrüse, von dem mehr als 80% aller Menschen mittlerweile betroffen sind. Also die Problematiken nehmen immer mehr zu. Die einen haben eine Unterfunktion, die anderen eine Überfunktion. Aber auch Hashimoto oder Morbus Basedow nehmen immer mehr zu, also die sogenannten Autoimmunerkrankungen. Was es damit auf sich hat und warum die Schilddrüse so ein unfassbar zentrales Organ ist für alles in unserem Körper und warum es nicht ausreicht, sich einfach nur diese Werte anzuschauen, die bei einer klassischen Blutuntersuchung gemessen werden, nämlich den T3, den T4-Wert oder den TSH-Wert. Alles das bespreche ich im ersten Teil mit dem Professor Wienicke. Freue dich auf diesen ersten Teil und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ein ganz großes herzliches Willkommen, lieber Elmar, hier bei mir zum zweiten Mal im Podcast.
Freue mich sehr, Kerstin.
Ja, ich freue mich ganz besonders, lieber Elmar. Der erste Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben, der ist schon auf extrem positive Resonanz gestoßen. Für alle die, die ihn noch nicht gesehen haben, wir werden das nochmal verlinken. Ich finde deine Arbeit so wahnsinnig wichtig, so faszinierend, weil du ganz einfach den wissenschaftlichen Teil extrem gut abdeckst, denn du hast weltweit eine einzigartige Datenbank aufgebaut zum Thema Mikronährstoffe und Analyse. Also die ist einmalig, diese Datenbank. Über 61.000 Arbeiten, Studien sind dort. Und ich kam selbst schon in den Genuss, jetzt mittlerweile zum zweiten Mal. Ich war gestern gerade bei der Blutuntersuchung zum zweiten Mal, um Menschen die Möglichkeit zu geben, dort zu messen, wo wirklich die Datenbank in unserem Körper eben auch ist, nämlich in den Erythrozyten. Das macht ihr wirklich ja sensationell. Und diese Ergebnisse sind absolut einzigartig, faszinierend und geben einen Einblick wirklich in die Tiefe unseres Körpers. Ja, und heute, lieber Elmar, wollen wir über einer deiner Lieblingsthemen sprechen.
Das stimmt.
Nämlich über die Schilddrüse. Und bevor wir da einsteigen, auch noch eine ganz wichtige Info, die ich gerade eben bekommen habe. Denn wir haben gerade auch so ein bisschen im Intro gesprochen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, sogar etwas für die NASA zu machen. Das ist ja auch ein... Ja, so ein kleines, ich würde mal sagen, eine Ehrung, oder? Wer schon für die NASA etwas machen darf.
Ja, und zwar, weil Dirk Gieselmann, der Präsident der Deutschen Mundgesundheitsstiftung, hat mit seiner Dental Gymnastics Medicine, mit der AMPP8-Messung, mit diesem Speicheltest, der ja signalisieren kann, wie stark gibt man einem Körper eine Strukturproteine, signalisiert, dass das ein guter Gegenstand, Forschungsgegenstand im Weltall wird. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist so umso besser, wenn man gleichzeitig auch denn die Astronauten sind ja dann auch lange Zeit nicht auf der Erde mit entsprechenden Mikronährstoffen versorgen kann. Und da sind Diskussionen am Laufen über ihn. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Würde mich sehr freuen, wenn man dann auch im Weltall zu sehen ist.
Ja, super. Aber dann sieht man eben auch, wie wichtig dieses Thema geworden ist, dass selbst so, ja, so ein Riesenkonzern wie eben die NASA jetzt schon darauf Wert legt. Also, man kann es einfach nicht mehr wegdrücken. Es ist so wertvoll, egal was manche Mainstream-Medien immer noch probieren, um da so einen Gegenpart aufzubauen. Also ich finde das einfach großartig, ja. Lieber Emma, lass uns direkt einsteigen in dein Lieblingsthema. Wir sind beide betroffen, unsere Schilddrüse, du und ich.
Stimmt.
Ja, aber man kann ja sehen, auch wenn die Schilddrüse noch nicht mehr so 100% fit ist, man kann viel tun, damit sie eben wieder fit wird. Und einfach mal die erste Frage an dich. Du hast so viele Untersuchungen schon gemacht. Also du siehst es ja wirklich ja, schwarz auf weiß. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie viele Menschen haben denn diese Problematiken mit der Schilddrüse?
Also wenn ich nur die 60.000 Menschen sehe, die wir analysiert haben, sage ich, 2/3 der Menschen haben eine Schilddrüsenproblematik, nicht im schulmedizinischen Sinne, also nicht im pathologischen Sinne, im Sinne der krankhaften Veränderung, aber in Form einer vegetativen Dysregulation. Und das ist das ganz Entscheidende und Wichtige, dass wir von vegetativen Dysregulationen sprechen, die dann auf alle Areale des Körpers Einfluss nehmen. Der Darmtrakt ist betroffen, die Leber ist betroffen. All diese Faktoren beeinflussen ja auch die Schilddrüse. Und es gibt eine interessante Statistik, es gibt eine Autoimmuntyroiditis, also sogenannte Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die schilddrüsenmäßig in einer Dysbalance, nach meinem Verständnis, wir werden nachher darüber sprechen, was ist denn überhaupt eine Dysbalance, entwickeln zu 80-90% viel schnellere depressive Grundstimmung. Das heißt, eines der größten Stimmungsauffäller oder auch Dämpfer kann die Schilddrüse sein. Und das ist vielen nicht bekannt. Und gerade da sollte auch die Psychologie häufig mal mehr mit konfrontiert werden. Und zwar, dass einfach der Stimmungsmacher des Menschen, der zentrale Regulator des Menschen, die Schilddrüse ist. Und die hängt von so vielen Faktoren ab. Und versucht mal, wenn man den Zuhörer mal mit einbeziehen wollen, dann bedeutet das, er ist ein sehr komplexes System. Und zwar, da muss man sich das so vorstellen, Sie sind alle wahrscheinlich mal zum Hausarzt gegangen, haben irgendwann Schilddrüsenwerte messen lassen. Und das ist der sogenannte TSH-Basalwert. Das ist einfach ein Schilddrüsenwert, den misst man, um festzustellen, wie ist denn so die Schilddrüsenregulation. Und dann gibt es das freie T3, das freie T4, da gibt es Antikörper der Schilddrüse, auf die wir noch eingehen. Aber ein entscheidender Faktor ist, und das muss man sich immer wieder vorstellen, und das ist das, was eben viele nicht genau verstehen, wenn man jetzt mal die ganz normalen Regularien nimmt. Normalerweise ist es so, dass die Referenzwerte in Deutschland, vielleicht in Europa sogar, vom TSH-Basalwert von 0,5 bis 4,2.
Lieber Emma, können wir auf die ganzen Werte später eingehen?
Alles machen wir gerne.
Das ist natürlich auch sehr komplex und viele brauchen so ein bisschen sanfteren Einstieg, eben auch um das verstehen zu können. Aber gehen wir später auf jeden Fall noch drauf ein, weil das ist ja auch total wichtig. Ja. Einfach mal deine Einschätzung. Also sowohl auf der Ebene, die du untersucht hast, eben auch aufgrund deiner persönlichen, ich sag jetzt mal Befindlichkeit mit der Schilddrüse. Woher kommt das denn, dass so viele Menschen solche Probleme haben mit der Schilddrüse? Also es gibt sogar in der Literatur Aussagen von über 80% mittlerweile. Also ist da Wahnsinn, dass so viele Problematiken, ob jetzt eine Über- oder Unterfunktion, mit der Schilddrüse einhergehen. Was denkst du denn oder was ist deine Erfahrung? Woher kommt das denn?
Ja, das Ganze, das versteht zwar kaum einer, das hat wirklich was mit dem Ernährungsverhalten zu tun. Und zwar, wenn einer zum Beispiel sehr viel Fruchtzucker zuführt, Fructose. Wir wissen ja, Fructose ist ja auf der einen Seite, sagt die Ernährung, Obst ist gesund. Wir wissen, stimmt nur bedingt, weil gerade Obst mit einem geringen Fructoseanteil ist sehr gesund. Nicht Bananen, Kiwis in großen Mengen zugeführt ist gesund, weil das extrem den Zuckerspiegel nach oben geht. Warum ist das aber für die Schilddrüse so wichtig? Weil, und das ist ganz entscheidend, was viele nämlich nicht wissen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Schilddrüse und der Leber gibt. Und das ist das, was vielen unbekannt ist. Also wenn das Ernährungsverhalten nicht angepasst ist, dann haben wir allein dadurch gesehen, Leber- und Darmtrakt sind ganz massive Faktoren, die die Schilddrüse beeinträchtigen. Und das wissen viele nicht. Und deswegen, wenn Beispiel, alle haben vielleicht schon mal von der nicht-alkoholischen Fettleber gehört. Ne? Alle, nicht-alkoholischen. Da wundern sich die Menschen, dass die Leberwerte erhöht sind und die trinken keinen Alkohol. Da wundern sich die Menschen, warum sind die Leberwerte erhöht? Das hat auch was mit dem Fruchtzucker oder mit dem Süßigkeitskonsum zu tun. Und warum ist das so wichtig? Weil im Grunde genommen ist es so, die Leber kann die Arbeit im Grunde genommen nur dann gut machen, wenn die Schilddrüse gut funktioniert. Wenn die Schilddrüse aber nicht gut funktioniert, weil Defizite im Mikronährstoffhaushalt da sind, dann ist es so, dass der Stoffwechsel sich verlangsamt. Und wenn der Stoffwechsel sich verlangsamt, dann können gewisse Giftstoffe zum Beispiel gar nicht mehr aus der Leber abgebaut werden. Das heißt also, im Grunde genommen ist es so, die Leber zeigt im Grunde genommen wirklich, ist der Indikator für eine ganz wichtige Funktion der Schilddrüse. Mhm. Das Gleiche gilt auch, das war ja auch deine Frage, warum sind so viele Menschen davon betroffen? Wenn wir von der Begrifflichkeit Leaky Gut sprechen. Leaky Gut, Darmbarrierestörung, kann man messen durch ein gewisses Protein, durch ein spezielles Protein, den IFAB-Wert, das Intestinal Fatty Acid Aminus Bindungsprotein. Das ist eben ein sehr, sehr guter Parameter, der zeigt, ob du eine bestehende Darmbarrierestörung hast. Und wenn du eine Darmbarrierestörung hast, dann können gewisse Bereiche der Schilddrüse, da gehen wir gleich noch drauf ein, nicht umgewandelt werden. T4 und T3 nicht umgewandelt werden. Und dann gibt es unbedingte, das wissen wir ja auch, es gibt ja ganz einfach gesprochen, gute und schlechte Bakterienkultur. Beide müssen vorhanden sein im Körper, in einer Ausgewogenheit, die wichtig ist. Beide brauchen wir. Man hat aber festgestellt, dass häufig bei Menschen, die sich nicht so ausgewogen ernähren, häufig die Bösen, das heißt also im Grunde genommen, die Bakterien, die eben nicht positive Eigenschaften beinhalten, wenn die eine proportionale zu großen Anteil ausmachen, dann hat das einen massiven Einfluss auf die gesamten Antikörper der Schilddrüse. Das heißt also, das Ernährungsverhalten, deine Frage, um die zusammenfassend zu beantworten, das Ernährungsverhalten hat sich verändert. Dadurch gesehen, was früher nicht bekannt war, verändern sich nachweislich hormonelle Regulation der Schilddrüse. Die haben natürlich ganz fatale Auswirkungen auf Schlafverhalten, auf kognitive Fähigkeit, auf Regenerationsfähigkeit.
Es gibt ja auch so einen kleinen, ich nenne den immer den Joystick in unserem Kopf, ne? Also die Hirnanhangsdrüse, die da oben sitzt. Ich stelle mir das immer so vorbildhaft, da sitzt einer und der guckt sich genau an, okay, ist er dann wieder so gestresst, ne? Was macht er denn? Oder ja, sie in dem Fall. Und sitzt da mit seinem Joystick und sagt im Grunde genommen den ganzen Organen, die für den Stoffwechsel zuständig sind, hier pass mal auf, da unten muss mal ein bisschen was passieren, ne? Also das heißt, da gibt es eine Drüse im Kopf und die sagt...
Die Hypophyse, genau.
Ja, genau. Und diese Hypophyse sagt quasi als Joystick sinnbildlich der Schilddrüse, mach mal ein bisschen was, ne? Oder den Nebennieren, feuer mal eine Runde. Und das wirkt sich ja dann auch wieder auf den Körper aus. Das heißt, diese vegetative Disbalance, die du eben auch beschrieben hast, der Stress spielt ja auch eine Rolle bei der Schilddrüse?
Ganz wesentlicher, weil das ist aber sowohl als auch. Das heißt, auf der einen Seite kann Stress indirekt durch biochemische Reaktionsketten die Schilddrüse verändern. Auf der anderen Seite kann aber auch Stress gegenregulierend wirken und andere Organe wieder beeinträchtigen. Also das bedingt sich gegeneinander.
Und was sind jetzt so die Auswirkungen? Also wie kann eine Person merken, dass sie eine Unter- oder eine Überfunktion hat? Also dass es mit der Schilddrüse nicht in Ordnung ist?
Ja, ich habe da mal so laienhaft versucht, vielleicht auch ein bisschen lustig darzustellen. Es gibt so verschiedene Kategorisierungen. Dann kommen wir ja gleich auf die Einteilung. Wenn man mal den Parameter nimmt, der die Schilddrüse charakterisiert, einfach, das ist ja dieser TSH-Basalwert, und den mal einteilt in drei Kategorisierungen. Das ist die linke Kategorisierung. Du weißt, ist das HB-Männchen? Viele der Zuschauer oder Zuhörer wissen gar nicht mehr, was ein HB-Männchen war. Da habe ich gemerkt, ich werde doch älter.
Es gab vor einigen
Jahrzehnten eine tolle Werbung, eine Zigarettenwerbung, die sagte, greif lieber zu HB, dann geht alles wie von selbst.
Hat keiner verstanden.
Nein. Genau. Ich habe gemerkt, ich werde älter. Um Gottes Willen, bring mal was anderes. So. Und dann habe ich, dieses HB-Männchen sind Menschen, die im Grunde genommen so eine Dauerspannung haben, die immer das Gefühl haben, angespannt zu sein, eine gewisse innere Unruhe haben, unruhigen Schlaf haben, schwitzen nachts, sich nicht regenerieren und immer das Gefühl zu haben, sie sind Bogenschütze. Sie sind auf Spannung, immer auf Spannung, den ganzen Tag. Und können auch dann nachts, wenn sie die Augen schließen, überhaupt nicht gut schlafen. Es ist so diese HB-Männchen-Mentalität. Und die tritt ein, und das ist jetzt ganz wichtig, was ich nochmal erkläre. Wir haben dann über wirklich 4.000-5.000 Analysen, 24 Stunden HRV-Analysen, wo man das vegetative Nervensystem ja sehr gut abbilden kann, haben wir festgestellt, dass Menschen, die TSH-Wert kleiner 1,3 haben, diese sogenannte HB-Männchen-Mentalität haben. Und Menschen, die jetzt zwischen 1,6 und 2,2 liegen, also genau in der Mitte liegen, das sind die Menschen, die ein balanciertes vegetatives Nervensystem haben, die sich wohlfühlen, die sich gut regenerieren, die leistungsfähig sind, die gut schlafen, die also sich wirklich, die keine großen Befindlichkeitsstörungen haben. Und da muss ich immer fairerweise sagen, das sind aber vielleicht nur von 102, die sich so fühlen. Und dann gibt es die dritte Kategorisierung, das ist die Werte hatten größer 2,5 bis 3,5. Also in diesem Segment sind das TSH-Werte, die alle, war ganz wichtig, alle im völligen Normbereich der Schulmedizin liegen. Wir sprechen, das ist alles Norm.
Da die war Menschen, ich übrigens.
Ja, genau. Ja, ich hatte vielleicht auch das Beispiel, kannst du dann ja nochmal anhängen. Ich gebe auch das Beispiel. Also alle Werte, die größer 3,0 liegen, bedeutet antriebslos, müde, Stimmungsschwankungen, unerklärliche Gewichtszunahme, enge Gefühle im Fahrstuhl, Panikattacken, wenn große Menschen kommen. Das sind viele Faktoren, die auftreten können, aber nicht müssen. Jetzt ist aber, liebe Zuschauer, ein ganz wichtiger Punkt da. Manche Menschen gewöhnen sich an Zustände. Mhm. Manche Menschen beschreiben jetzt das HB-Männchen als das Wohlgefühl.
Ja.
Die fühlen sich da wohl. Und manche fühlen sich umgekehrt bei der Schlaftablettenmentalität. Mhm. Also Menschen gewöhnen sich manchmal daran. Und bei mir war es so, so bin ich auf das Thema auch vor 10, 12 Jahren gekommen, weil ich selbst, ich habe das ja schon mal in einer deiner Sendungen gesagt, dass ich morgens um 6 Uhr aufstehe und mein 2-stündiges Sportprogramm mache und dann ist der Tag für mich gelaufen, weil dann habe ich mein Programm, ich fühle mich pudelwohl und der Tag kann kommen. Aber irgendwann war es so, dass ich trotz meiner Mikronährstoffeinnahme, trotz meines Sportes nicht mehr dieses Gefühl hatte, mich wohlzufühlen. Und ich habe das Gefühl gehabt, enge Gefühle im Fahrstuhl zu entwickeln. Mhm. Und der TSH-Wert war bei 3,0. Und dann habe ich einen der bekanntesten Endokrinologen in Deutschland aufgesucht und habe gesagt, ich brauche Ihre Fachexpertise, ich brauche Ihre Hilfe. Weil ich konnte mir damals nicht helfen. Und dann sagt er mir, ja, wissen Sie was, Herr Wienicke, wenn man dann so 50 Jahre alt ist, dann, das war schon eine Jahre her, dann sagt dann, ja, das sind dann klimakterische Beschwerden. Und da sage ich, das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Dieserjenige, mit dem ich gesprochen hatte, hatte 30 Kilo zu viel, sitzt da gegenüber und sagt, zu mir, ich hätte klimakterische Beschwerden. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen.
Ja.
Da habe ich zu ihm gesagt, also hier läuft alles falsch. Ich habe gesagt, er sollte mal abnehmen. Okay, anderes Thema.
Da war er beleidigt.
Oder? Ja, natürlich, er mich schon rausgepasst. Aber es ging ja noch weiter.
Ich kenne so Erfahrungen auch. Ich halte dann auch nicht meinen Mund und sage das. Ich hatte das auch mal bei einer Frauenärztin, die mir sagte, ich gehöre zu den Babyboomern. Also dachte ich, bin ich kein Babyboomer, ich bin ein bisschen jünger. Und zum anderen sagte sie dann zu mir, also ich sage Ihnen eins, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Hautkrebs bekommen, die liegt bei 80%. Dann sagte ich, wissen Sie, was Sie gerade machen? Sie arbeiten gerade mit der Angst. Und dann habe ich sie von oben bis unten angeguckt und gesagt, und im Übrigen, Übergewicht führt auch zu Krebserkrankungen. Und dann war sie auch beleidigt, ja. Aber gut.
Hast du vollkommen recht. Aber ich meine, man muss sich das mal vorstellen, TSH 3.0, und ich war damals wirklich, nämlich ich hatte sehr wenig Erfahrung mit der Schilddrüse und musste mich erstmal selbst orientieren. Und für mich war das unverständlich. Ich habe dann meine Mutter gefragt, sag, Mutter, hast du denn? Ja, mit 50 Jahren habe ich auch so eine beginnende, die hat es dann Hypothyreose, leichte Unterfunktion der Schilddrüse genannt. Und sag, Mutter, den Begriff Hyper gibt es für mich nicht. Für mich gibt es eine Dysregulation. Das ist vegetativ dysreguliert. Aber es war ein sehr unangenehmes Gefühl für mich. Und dann habe ich mich selbst therapiert. Und zwar ist das ganz wichtig. Ich liege heute bei 1,7, 1,8. Ich muss sogar ein Schilddrüsenmedikament nehmen, weil das scheinen die Gene meiner Mutter gewesen zu sein, wie auch immer. Wichtig ist aber nur, dass ich das Ganze für mich selbst in den Griff kriegen musste, weil ich, wie gesagt, von der medizinischen Seite keine Hilfe bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, hier läuft im Medizinsystem alles falsch. Die Menschen sind extrem angespannt, beruflich angespannt, privat angespannt. Wenn du dir vorstellst, Kerstin, wir haben bei der Studie mit hyperaktiven Kindern, wir sagen ja, das ist eine ganz große Herausforderung, ADS bei Kindern, auch bei Erwachsenen. Und wir haben wirklich festgestellt, wenn man sich das nochmal bildlich jetzt vorstellt, linke Seite kleiner 1,3, größer 2,5 ist die rechts die Schlaftablettenmentalität, links die HB-Männchen-Mentalität. Ungefähr 20% der Erwachsenen und Kinder liegen kleiner 1,3 und 80% von denen größer 2,5. Das heißt also, dass Verhaltensstruktur, innere Kontenance, Ruhe bewahren, mit Stressoren besser umzugehen, Ausgeglichenheit zu haben, eine ausgewogene Stressresilienz zu entwickeln, das kann man nur dann, wenn man auch wirklich in der Mitte liegt. Mhm. Und viele der Zuschauer, die haben das Gefühl vielleicht noch gar nicht so richtig ertappt zu haben. Und dann habe ich dem Mediziner damals gesagt, seien Sie mir jetzt bitte nicht böse, es wäre vielleicht besser, in die Tiermedizin zu wechseln, die Humanmedizin zu verlassen. Weil ich war so richtig sauer, da habe ich rausgebrochen. Habe ich kein Problem mit. Ich kann das heute wissenschaftlich sogar nachweisen, dass es so ist.
Ja.
Aber das ist eines der größten Herausforderungen, die wir zurzeit haben. Deswegen habe ich gesagt, Kerstin, lass uns das Thema Schilddrüse nochmal so einfach wie möglich in allen Details besprechen, damit der Einzelne versteht, um was geht es eigentlich.
Gut, also um es mal zusammenzufassen, dass wir dann mal auf die Werte eingehen, die immer noch komplett falsch interpretiert werden, um da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Also die Sexualität, die Wärmeproduktion, aber auch dieses persönliche Wohlbefinden. Also neigt man zu Depressionen, neigt man zu diesem Tieftraurigsein und so weiter. Ja, aber eben auch Herzrhythmusstörungen, Haarausfall, all diese ganzen Geschichten hängen eben auch maßgeblich mit der Schilddrüse eben zusammen, ne? Jetzt gehen die meisten Menschen zu ihrem Hausarzt und lassen die Werte überprüfen. Und da gibt es den Hausarzt, der diese Range, du hast es eben schon gesagt, das ist so 0,9 oder 0,8 bis 4, ist so ein bisschen normal, ne? So nach dem Motto, ja, das ist in Ordnung, da können Sie drin bleiben. Aber ihr habt festgestellt, dass, vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, dass gerade der Wert unter und der Wert über, das ist definitiv eben nicht normal.
Genau, wir haben uns gefragt, warum die Menschen, die zu uns hingekommen sind, haben viele unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen. Und wir haben uns gefragt, warum haben die denn diese Befindlichkeitsstörungen? Sie liegen doch völlig im Referenzbereich dessen. In der Schweiz liegen sie teilweise sogar bis 5,5. Also das ist völlig unterschiedlich, hängt von den Laborzentren ab. Aber ganz entscheidend und wichtig ist es zu wissen, wenn man jetzt mal gleichzeitig, und das ist das, was wir gemacht haben, wir haben dann mit Cortisol, Stresshormonprofilen gearbeitet, wir haben mit der 24-Stunden-HRV-Messung gearbeitet, und wollten mal wirklich erfahren, wann ist wirklich ein vegetatives Wohlgefühl auch wirklich wissenschaftlich nachweisbar. Und das ist eben, wir haben dann, da gibt es den Sympathikus, ne, die Anspannung, den Parasympathikus, die Entspannung und die Balance zwischen beiden, die ist sehr wichtig. Und die kann man wissenschaftlich heute unumstritten messen mit diesen Verfahren, die ich gerade genannt habe. Da sind wir auf die Idee gekommen, lass uns noch mal kategorisieren. Und dann sind wir auf diese Einteilung gekommen, eben kleiner 1,3 und größer 2,5. Mhm. Kam dann wirklich heraus, dass gerade, dann gibt es natürlich auch, das ist nochmal wichtig, das sogenannte freie T3 und das freie T4. Da gibt es auch ein Reverse T3. Das ist dabei sehr, sehr komplex. Das will ich jetzt erstmal an dieser Stelle nicht machen. Aber es gibt auch andere Parameter, die man zusätzlich messen kann. Aber ganz entscheidend ist es, wenn man gewisse Befindlichkeitsstörungen hat, man macht eine routinemäßige Analyse und stellt fest, dass man irgendwo Befindlichkeitsstörungen hat, die sich aber im Blut gar nicht zeigen, dann liegt das ganz häufig an der Dysregulation der Schilddrüse. Und die Frage, wie man die wieder regulieren kann, besprechen wir gleich. Das sind nämlich bestimmte Aminosäuren.
Jetzt gibt's ja ganz viele Rechner auch im Netz, die sagen, naja, wenn der TSH-Wert ist nur die halbe Miete, man sollte T3 und T4, also die freie Form, weil das ist die wirklich aussagefähige, die sollte man in diesen Rechner eingeben. Und dann sollte es im besten Fall, ja, im optimalen Sinne gute Werte bei rauskommen. Hältst du da was von diesen Rechnern?
Ja, weniger, weil natürlich ist es richtig, man kann zusätzlich das freie T4, freie T5 bestimmen, das ist T4, T3, T4 bestimmen, aber der entscheidende Punkt ist nur, das ist das ganz Entscheidende, das muss ich auch machen, wenn der TSH-Basalwert Auffälligkeiten zeigt, dann sollte ich auf jeden Fall zusätzlich das freie T4 und freie T3, T4 nochmal bestimmen, dann macht das wirklich Sinn. Aber was ganz viele Menschen entwickeln, und das ist noch viel wichtiger, und da werde ich jetzt vielleicht für viele was ganz Neues erklären und wir haben viele Sendungen dazu gemacht, aber auch sehr viele wissenschaftliche Studien. Es gibt diesen Begriff Hashimoto. Mhm. Und Hashimoto ist ja für viele eine Atombombe. Nein, Hashimoto ist im Grunde genommen eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die zu wechselnden Schilddrüsenwerten führt. Du liegst einmal bei 1,3, bei 0,9 und am anderen Tag irgendwann bei 3,4, 3,5. Das heißt, es wechselt immer. Und diese wechselnde Form, die kann man abklären, ob man so ein Hashimoto hat, indem man die Antikörper der Schilddrüse misst, die TPO-Werte, wenn die erhöht sind, dann spricht man von einem Hashimoto. Wenn die TRAC-Werte erhöht sind, dann ist es ein Morbus Basal und Überfunktion. Jetzt ist aber, was viele gar nicht wissen und auch wirklich viele Endokrinologen in der täglichen Praxis nicht so wahrnehmen. Und ich muss fairerweise sagen, dass ich das im Laufe durch meine Masterstudenten erst gelernt habe. Ich wusste das selbst auch nicht. Es ist also so, wenn man zum Beispiel jetzt, die TRAC-Werte sind erniedrigt. Das bedeutet, dass man so eine Morbus Basal oder so eine Überfunktion der Schilddrüse hat. Es kann sein, dass ein Hashimoto erst eine Über- und dann in eine Unterfunktion geht. Das so, deswegen empfehle ich immer wieder, gerade Frauen, die älter wie 50 Jahre alt sind, regelmäßig die TPO-Trakwerte zu messen, weil wir unseren Studien nachweisen, dass 90% aller Frauen, das muss eine hormonelle Regulation sein, Ursache haben. Und zwar 90% aller Frauen haben ein verdecktes Hashimoto entwickelt. Wussten das aber nicht, weil im Grunde genommen die TPO-Trakwerte nicht gemessen worden sind. Der TSA-Wert war im Normbereich, FT3, FT4 auch. Aber es waren permanent wechselnde Befindlichkeitsstörungen da. Und deswegen ist es sogar häufig so, und da haben wir auch einige Arbeiten zu schreiben lassen im Rahmen des Studiums. Und zwar ist es so, dass das ist wirklich total spannend. Wenn man jetzt, also Sie wissen bestimmt alle Chronic Inflammation, chronische Entzündung.
Entzündung, genau.
Und je höher die TPO-Werte, also die Antikörper der Schilddrüse, je höher diese Werte sind, desto stärker ausgeprägt ist das Chronic Inflammation, chronische Entzündung.
Also übersetzt, lieber Emma, dass man erstmal die Entzündungen extrem minimieren muss, um dann den Rest, da reden wir auch gleich noch drüber, eben aufzubauen, ja. Bevor wir jetzt nochmal darauf eingehen, weil ich habe im Vorfeld auch so ein bisschen mich erkundigt bei Frauen, die mir geschrieben haben, Freundinnen, die mich gefragt haben, gesagt, Kerstin, wenn du mit dem Elmar sprichst, bitte, bitte, stell ihm bitte folgende Fragen. Deswegen muss ich da auch nochmal drauf eingehen, ja. Jetzt wissen wir ja, oder die meisten, oder haben es vielleicht auch schon mal gehört, dass aus T4, das ist ein Schilddrüsenhormon, T3 quasi von unserem Körper im besten Fall durch bestimmte Mikronährstoffe gebaut wird. Jetzt gibt es ja einige, die haben natürlich auch irgendwann mal den Besuch beim Arzt hinter sich und bekommen dann eben zum Beispiel auch T3 verschrieben. Manche sogar auch T4. Um im besten Falle dann eben mit den Mikronährstoffen das bilden zu können. Hältst du denn da was von?